In diesem Jahr ist ein Schriftsteller gestorben, der in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg unter dem jungen Volk sehr bekannt war, dann im Nazireich emigrierte und in der Vergessenheit gestorben ist. Er heißt Alfred Döblin. Aber jetzt wollen wir nicht mehr durch den Saal laufen, das stört so ein ganz klein bisschen. Namentlich, wenn es über 30 ist. Der hat ein Buch geschrieben, ein tolles Buch, wisst ihr, ein schreckliches Buch, das heißt Berlin-Alexanderplatz. Das spielt eigentlich völlig in der Berliner Unterwelt und die ist ziemlich weiträumig zwischen Gangstern und Dieben und Zuhältern und Prostituierten. Und in diesem schrecklichen Buch Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin, das eine Fotografie von Berlin wirklich ist, gibt es eine erschütternde Szene. Da fährt so ein leichtes Mädchen aus der Berliner Unterwelt mit ihrem Freund in der U-Bahn. Und dann knipst sie ihr Handtäschchen auf und sagt, sieh mal, das habe ich irgendwo auf der Straße gekriegt, und zieht ein Blatt heraus. Und dann lesen sie das Blatt, da ist ein Gedicht auf der ersten Seite. Und die Leute hören auf einmal alle zu. Wisst ihr, in diesem schrecklichen Milieu hemmungsloser Sexualität, wo mein und dein nicht gilt, wo man einfach tut, was man will, wo die Großstadt die Menschen ausgelaugt hat, da lesen sie dieses Gedicht. Ich kann es jetzt leider nicht auswendig, oder immer so geht. Geh doch nicht allein. Du bist ja so einsam. Lass doch Jesus mit dir gehen. Geh doch nicht allein. Du bist ja so unglücklich. Lass doch Jesus mit dir gehen. Das Erstaunliche ist, dass Alfred Döblin so in dieser Szene das nun so schildert, dass nicht einer lacht, sondern auf einmal alle in der U-Bahn empfinden, dieser Name Jesus ist ja hier in diesem Tumult Berlin so wunderlich fremd. So fremd. Aber das spürt man deutlich, wie er das schildert. Dieser Name Jesus. Bitte jetzt nicht knipsen. Jetzt wird zugehört und nicht geknipst. Nicht wahr? Seid ihr einverstanden? Ja, sehr, sehr. Wir sind uns immer einig. Dieser Name Jesus ist fremd, nicht weil wir so gewissermaßen im Zeitalter der Technik so herrlich weit gebracht haben und das ist überholt, sondern der Name Jesus klingt so fremd, weil auf einmal alle spüren, da in der U-Bahn, in der ratternden U-Bahn, wir haben uns verirrt. Wir sind eine Welt ohne Gott geworden. Wir sind ja Leute, die sich verlaufen haben. Und dieses armselige Verslein, geh doch nicht allein, du bist ja so unglücklich, lass Jesus mit dir gehen, das ist auf einmal wie so ein Glockenklang aus der Heimat. Wie so ein Ruf aus ganz weiter Ferne an diese verirrten Leute. Und ich könnte mir denken, dass das Thema des heutigen Abends vielen von euch im ersten Augenblick auch so fremd klingt. Nicht wahr? Wir sind Großstädter. Wir leben im Zeitalter des Sputniks 1, 2, 3 bis 24. Die kommen ja alle noch. Und da auf einmal Jesus, kann man ohne Jesus leben? Ich könnte mir denken, dass viele von euch auch so im ersten Moment empfinden, Moment, will uns der ernsthaft überreden? Ernsthaft? moderne Jugend überreden, dass wir mit Jesus anfangen? Da möchte ich euch antworten, allerdings dazu möchte ich euch gern gewinnen. Allerdings, denn eine Welt ohne den geoffenbarten Gott ist eine verlorene und gnadenlose Welt. Und das fühlt ihr ja alle. In Klammern eben, wenn ich von Jesus rede, wir hatten einen Studienrat, der sagte, Jesus war ein Religionsstifter wie Buddha und Mohammed. Wenn einer unter euch das auch denkt, dann sage ich wiederum, du meinst sicher einen anderen. An Religionsstiftern habe ich keinen Bedarf. Total uninteressiert. Nicht? Im Notfall könnte ich mir selber eine Religion ausdenken. Total uninteressiert. Sondern ich rede von dem, der aus der anderen Dimension hereingebrochen ist in diese dreidimensionale Welt als die Offenbarung des lebendigen Gottes. Ich rede von Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes, dem Heiland der Welt, der einzigen Chance. Klammer zu, das muss ich nur zwischendurch eben sagen, nicht? Dass da nicht plötzlich Missverständnisse entstehen. Jawohl, wenn der Name Jesus genannt wird in so einer Großstadt, dann empfindet man im ersten Moment wie fremd. Und man entdeckt, wir sind in der Fremde. Jesus, wenn man den hätte, dann wäre man nach Hause gekommen. Nicht? Dann wäre man nach Hause gekommen. Und darum rufe ich euch ernsthaft zu Jesus. Wisst ihr, wer Jesus ist? Das ist der, der eines Tages ans Kreuz geschlagen wird. Es gibt viele Manifestationen menschlicher Dummheit und Bosheit. Die gewaltigste Manifestation unserer Blindheit ist die, dass wir den Sohn Gottes gekreuzigt haben. Und der da am Kreuz hängt, der lässt sich kreuzigen, weil er hier am Kreuz etwas vollbringen will. Nämlich, ich erkläre es nachher, unsere Erlösung. Und als er sein Haupt neigt und verschied, dann tut man ihn in ein Grab und in ein Felsengrab. Aber das kann ihn nicht halten, er steht von den Toten auf. Und das ist das, was ich Ihnen sagen möchte. Dieser Jesus ist da, lebt, ist unter uns, geht durch unsere Reihen. Und zu ihm möchte ich Sie rufen. Und dann muss ich als Nächstes sagen, es wird allmählich Zeit, dass wir die junge Generation zu Jesus rufen. Wenn es hier eine Zeit gab, in der man ernsthaft zu Jesus rufen muss, dann ist unsere heutige Zeit. Lassen Sie mich das wieder deutlich machen an einem Erlebnis. Das liegt Jahre zurück, da hatte ich ein Erlebnis, das mein Pfarramt sehr bestimmte. Ich war in einem riesen Bergarbeiterbezirk und machte von Haus zu Haus Besuche. Da komme ich an eine Wohnung, die Klingeln waren alle kaputt, abmontiert und so, das ist ein tolles Räubervolk. Ich klopfe an und dann brüllt einer herein und dann stehe ich in der Wohnküche. Und da ist bloß ein junger Mann von 25 Jahren drin, dem man 7 Kilometer gegen den Wind anspürt, dass er eine mordschlechte Laune hat. Er faucht mich an wie alle, wir kaufen nichts. Er leuchtet immer so auf und ab wie ein Tiger im Käfig. Wir kaufen nichts. Ich sage, ich wollte dir auch nichts verkaufen, ich wollte dir was schenken, Mensch. Ich bin der neue evangelische Pfarrer. Da bleibt er stehen und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und brüllt: Ein Pfaffe! Genau das hat mir noch gefehlt. Mensch, das hat... Also ich kann nicht so schreien, sonst geht das Mikrofon kaputt, wie er gebrüllt hat. Mensch, ein Pfaffe, genau das hat mir noch gefehlt. Gehen Sie, gehen Sie! Ich musste auch lachen, nicht wie er so brüllte und sagte, nur regen Sie sich doch mal ein bisschen ab, Mensch. Ich habe Ihnen doch keine silbernen Löffel gestohlen. Warum schreien Sie so? Gehen Sie, sagt er, ich will nichts hören. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Da horchte ich auf. Das war ein Wort, das kam aus dem Herzen. Mann, sage ich, Sie haben den Glauben an die Menschheit verloren. Das ist ja wundervoll. Kommen Sie in meine Arme. Wir beide passen zusammen. Den Glauben habe ich nämlich auch verloren. Mensch, wie gut passen wir zusammen. Da tritt er einen Schritt zurück. Er kam nicht in meine Arme. So, er tritt einen Schritt zurück und sagt, wieso? Sie als Pfarrer müssen doch den Glauben an die Menschheit hochhalten. Ich sage, muss ich das? Das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur versichern, der Glaube an die Menschheit ist mir in Fetzen davongegangen. Mensch, ich bin im Kriege gewesen. Die Gemeinheit und der Neid und Thema 1. Ihr versteht, ja? Der Dreck. Hör mir auf, von wegen Glauben an die Menschheit. Die Menschen sind Biester. Na, sagt er. Das wundert mich aber nun doch ziemlich. Wozu sind Sie denn eigentlich noch Pfarrer, wenn Sie den Glauben an die Menschheit verloren haben? Dann sage ich, ja Mensch, das ist gerade der Punkt. Der Glaube an die Menschheit ist mir so verloren gegangen, dass ich radikaler bin wie du. Sieh mal, sage ich, du bist doch überzeugt, dass die ganze Menschheit nichts taucht. Aber du bist ebenso überzeugt, dass du ein feiner Kerl bist. Nun frage ich mich in aller Welt, wie kommst du dazu zu glauben, dass die ganze Menschheit nichts taucht und vor diesem dunklen Hintergrund hebst du dich allein strahlend wie ein goldenes Bild ab? Das ist doch unwahrscheinlich. Ich bin sogar dahin gekommen, dass ich den Glauben an mich selber verloren habe. Ich bin auch ein Biest. Junge, sagt er, dann weiß ich nicht, wozu Sie noch Pfarrer sind. Sag ich, damit komme ich an den eigentlichen Punkt. Sehen Sie, der Glaube an mich selber und der Glaube an die Menschheit ist weg. Aber ich habe einen neuen Glauben bekommen. Einen ganz neuen Glauben. Der geht mir nicht kaputt und wenn der Himmel einstürzt. Ich sehe noch vor mir stehen, ja, das möchte ich aber wissen, was das für ein Glaube sein soll, der nicht kaputt geht und wenn der Himmel einfällt. Mann, sage ich, das ist das unbegrenzte Vertrauen zu Jesus, dem Sohn Gottes. Ich habe das Vertrauen, dass er alle meine Probleme löst, mein Leben ordnet, mir den Himmel aufschließt. Unbegrenztes Vertrauen zu Jesus. Schweigen. Und dann sagt er, ich musste lachen, Mann, das ist ja das Christentum. Ich habe gemeint, damit wär's zu Ende. Ha, Idiot sei, damit fängt's erst richtig an. Damit fängt's erst richtig an. Wieso, sagt er, ich sage, das will ich Ihnen erklären. Solange ihr noch alle möglichen Glauben habt, Glaube an mich selber, Glaube an Deutschland, Glaube an Endsicht, Glaube an die Großmutter, Glaube an Omnibus, solange könnt ihr nicht richtig hören. Aber wenn einmal all diese albernen Glauben zertrümmert sind, restlos zertrümmert sind, dann kommt über die Trümmer Jesus zu einer jungen Generation. Und ich warte, sagte ich ihm, auf die Stunde, wo eine junge Generation kapiert, dass sie mit allem möglichen Glauben dumm gemacht worden ist und dass nun da der eine ist, dem man sich anvertrauen kann. Es sind Jahre vergangen seit dem Erlebnis und wir sind heute in einer Situation, wo alle Glauben zertrümmert sind. Ich weiß nicht, ob es euch klar macht, dass ihr eine Jugend seid, die nichts mehr ernst nehmen kann. Viele machen sich's gar nicht klar, dass jeder Glaube zertrümmert ist. Und nun ist die Stunde da, und dass ihr so zahlreich kommt, zeigt, dass ihr das begreift, wo eine junge Generation endlich bereit ist, zu fassen, es gibt nur einen, dem ich mich anvertrauen kann. Das heißt nämlich Glauben. Das ist der, den der lebendige, verborgene Gott zum Heiland der Welt gegeben hat, Jesus. Ich glaube ihm einfach schon deshalb, weil er nicht damit anfängt, Forderungen zu stellen, sondern erst mal damit angefangen hat, dass er sein Leben für mich gibt. So viel hat keiner für mich getan und für sie auch nicht. Und ich traue ihm, weil er mich nie vergewaltigt hat, sondern einfach Schritt für Schritt sich mir offenbarte, bis ich begriff, ich wäre ja wahnsinnig, wenn ich nicht niederkniete. Das habe ich eines Tages als junger Leutnant getan und sagte: Herr Jesus, ich kann dir nichts versprechen. Ich bin labiler Charakter, das bin ich überzeugt von. Aber dieses ganze armselige, beschmutzte Leben gebe ich jetzt dir. Und dazu möchte ich Sie allerdings überreden. Wer zu Jesus kommt, ist aus der Fremde nach Hause gekommen. Die Stunde ist da, wo wir endlich Jesus finden müssen. Oder wir gehen in einem jämmerlichen Nihilismus, in einer armseligen Oberflächlichkeit zum Teufel. Im wahrsten Sinne des Wortes zum Teufel. Jedes Mal, muss ich weitermachen, sehen Sie, jedes Mal, wenn ich so Vorträge zu jungem Volke halte, dann kommen verständige Leute und warnen mich und sagen: Erstens bist du selber alt. Ich sage, das spüre ich. Ich muss mich unablässig rasieren, dass der Bart nicht ins Aschgraue wächst. Aber dann heißt es ja, wissen Sie, diese Jugend ist für religiöse Dinge doch nicht eingestellt. Sie will Wirklichkeit. Hurra, sage ich. Wieder verstehen wir uns. Menschenskinder, für Dogmen, Weihrauch, Gefühle, Religion habe ich auch keine 5 Pfennige übrig. Ganz recht, wir fragen nach einer Wirklichkeit, nicht? Das Sputnik ist Wirklichkeit. Und der kleine Köder weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Aber ein Auto ist auch eine ganz massive Wirklichkeit. Ich fahre gern, wenn ich am Steuer meines Wagens sitze, fühle ich mich immer wieder wohl, nicht? So. Und nun ist die Frage einfach die, die ihr mir jetzt unausgesprochen stellt. Sag mal, Pastor Busch, erzählst du hier so ein bisschen Märchen, nette Märchen, oder geht es eigentlich wirklich um Wirklichkeit? Sehen Sie, da muss ich Ihnen wieder eine Geschichte erzählen. Mir hat mal einer gesagt, ich wäre ein primitiver Geschichtenerzähler, habe ich gesagt, fundig. Da schläft mir ins keiner bei ein. Sehen Sie, vor vielen Jahren, im Jahre 31 gab es so viel Erwerbslose. Und da habe ich für die Erwerbslosen Kurse eingerichtet, damit sie ihre Zeit nutzbringend anwenden könnten. Stellt euch vor, gestern begrüßt mich hier ein Studienrat und sagt, ich war in den Erwerbslosenkursen, ehe ich Studium anfing. Nicht? Sogar hier. Ich nannte es UFA, Universität für Arbeitslose. Und da hat die Kino-UFA mir einen Prozess angehängt. Und da habe ich noch nichts umnennen müssen, UFE, Universität für Erwerbslose. Nicht? Und da hatte ich jeden Morgen so 500 bis 600 junge Burschen, die konnten alles lernen, was sie wollten. Ich war höhere Mathematik und schlichte Mathematik und Literatur und was so gibt. Und jede Woche einmal Weltanschauungsstunde mit freier Aussprache. Da war, wisst ihr, im Jahr 31, da war alles da. Kommunisten, Nazis, SS-Leute, Rote Front, Sozialdemokraten, Katholiken, Juden, Kreter und Araber, was alles gibt, alles war vorhanden. Da kam ich mir manchmal wie ein Löwenbändiger vor. Und da geschah es vor so einer Weltanschauungsstunde, dass ein himmellanger Bursche sich vor mir auflanzte. Der hatte so ein kariertes Texas-Hemd an. Die waren damals noch sehr selten. Wippt so, er war einen Kopf größer als ich, wozu nicht viel gehört. Wippt so auf den Fußspitzen und sagt: Wissen Sie, Pastor, mir können Sie ja mit so religiösem Brimborium nicht kommen. Wissen Sie, ich bin wie der Mann aus Texas. Ich bin wie der Mann aus Texas, das sah auch aus. Wissen Sie, sagt er, bei mir gilt nur ein Faktum. Versteht ihr, was er meinte? Tatsachen. Mir können Sie mit religiösem Brimborium nicht kommen. Bei mir gilt nur Tatsachen, ein Faktum. Da stand er so vor mir, so drohend über mir. Pastor, ein Faktum. Herrlich, sah die Mensch. So einen habe ich immer gesucht, der nach einem Faktum fragt. Ich kann dich bedienen, pass auf. Da haut Gott die Wand kaputt, die zwischen ihm und uns ist, die aus Mauern der Schuld gebaut ist, und kommt zu uns in seinem Sohne Jesus. Und er liegt als Menschenkind in einem Stall in der Krippe. Also Faktum, ja? Erstes Faktum. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Das ist ein Faktum. Zweites Faktum. Dieser Jesus wird ein Mann. Und es gibt keinen anderen Weg, das Gericht Gottes wegzuräumen, als dass er es für uns übernimmt. Er wird unser Bürger und lässt sich ans Kreuz schlagen. Da hängt er am Kreuz. Das edle Angesicht, der vor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte, ist ganz und gar entstellt. Und da stirbt er, mein Lieber, für Sie. Zweites Faktum. Sie können tun, was Sie wollen. Über Ihnen steht die Tatsache, Jesus starb für dich. Faktum. Drittes Faktum kommt jetzt. Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Mann, ich stünde nicht hier, wenn Jesus nicht lebte und mich eines Tages am Kragen bekommen hätte. Ich könnte mir, habe ich ihm gesagt, einen kühleren Beruf vorstellen, als solche Dämlachs wie dich zu unterrichten, Mensch, nicht? Warum stehe ich denn hier? Weil Jesus lebt und mein Herr geworden ist. Er ist auferstanden. Faktum. Viertes Faktum. Dieser Jesus ist zurückgegangen in die unsichtbare Welt und ist im Geiste gegenwärtig. Und wenn unser Auge ihn nicht sieht, er ist da als König. Die blinde Welt sieht's nicht, er ist König. Viertes Faktum, seine Himmelfahrt. Und das fünfte Faktum, sage ich, das kommt noch, dass dieser Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Ich freue mich darauf. Jesus wird wiederkommen. Wenn ich das jemand sage, sagt er, glaube ich nicht. Da sage ich wie gestern, warten wir es ab. Können wir ja abwarten, nicht? Ob Herr Schulze recht hat oder Gottes Wort, das kann man abwarten. In Geduld. Ich sage Ihnen, das wird das fünfte Faktum sein, Jesus kommt in Herrlichkeit wieder. So sage ich, lieber Freund, ich habe nicht religiösen Brimborium zu verkündigen, sondern Fakten, Tatsachen von Jesus. Es ist unvergesslich, wie der lange Lulatsch vor mir stand und die Augen fielen ihm beinahe aus dem Kopf vor Erstaunen, dass Evangelium eine Botschaft von Tatsachen ist. Und nun sage ich nochmal, was ich am ersten Tag sagte. Gott hat in dieser Welt, in Jesus, etwas getan, um uns zu erretten. Und jeder Mensch, der daran vorübergeht und lebt, als sei das nicht da, der lebt schräg. Der lebt wirklichkeitsfremd. Der hat Scheuklappen. Der ist verkümmert. Der entgleist, das kann nicht gut gehen. Und darum rufe ich Sie zu Jesus und bitte Sie, dass Sie sich gut überlegen, ob Sie sich ihm nicht zu eigen geben wollen. Mit ein bisschen Interesse ist hier nichts getan. Ich habe einmal im Nazireich einen hohen Amtswalter besuchen müssen. Von dem wollte ich was. Und da waren die Pfarrer nicht gut angeschrieben. Und so habe ich gebebbert und gezittert. Und da war der Kerl ausnahmsweise furchtbar nett. Und wie ich fertig war, sagte ich, weil Sie ausnahmsweise anständig waren, will ich Ihnen was Feines sagen. Na, da bin ich gespannt, sagt er. Da sage ich, denken Sie, Jesus hat Sie lieb. Und will ihr armes Leben erretten. Da unterbricht mich zu meinem Verblüffung der Mann und sagt, Sie brauchen mir nichts zu sagen. Ich hatte fromme Eltern. Ich kenne das Neue Testament. Und dann nahm er einen weißen Briefbogen und machte einen Strich. Und sagte, sehen Sie, ich habe nichts gegen Christentum. Meine Frau kann in die Kirche gehen. Die Kinder werden konfirmiert. Das ist das Übliche, nicht? Kinder werden konfirmiert. aber ich weiß ganz genau, sagt er, und dann zeigt er auf den Strich, man sollte über eine Grenze, über einen Strich hinübergehen, um ihn zu haben und ihm zu gehören. Aber dies erlaubt mir jetzt meine Stellung nicht. Ein halbes Jahr später war er verunglückt. Wo mag er sein? Wo mag er sein? Lieben Leute, wir rufen euch zu Jesus. Man muss über den Strich rüber, nicht? Wenn ich so weit gekommen bin im Gespräch mit jungen Menschen, dann kriege ich immer den Satz entgegengeschleudert. Man kann aber auch ohne Jesus ein guter Mensch sein. Man kann auch ohne Jesus leben. Und darauf muss ich jetzt eingehen noch. Man kann doch auch ohne Jesus leben. Was meinen Sie, kann man? Sehen Sie, wenn Sie mir die Nase abschneiden, schade um die Nase, und die ist ganz stattlich, und wenn Sie mir die Ohren abschneiden und die Hände abpacken und die Füße abpacken, und dann kann einer kommen und sagen, man kann ja auch ohne Nase, Ohren, Hände und Füße leben. Kann man. Das kann man. Aber einen Spaß macht es nicht. Verstehen Sie? Und so würde ich sagen, kann man ohne Jesus leben? Vielleicht. Es ist danach. Guckt euch doch um in der Welt. Ist das denn Leben? Guckt euch in den Familien um. Schaut eure Kollegen und Kolleginnen an. Das Leben. Nun, wenn man so leben kann, bitte. Wenn ihr mich fragt, kann man ohne Jesus leben, dann kann ich nur antworten, seit ich ihn kennengelernt habe. Ich ganz nicht. Und ich möchte lieber sterben, als ohne Jesus zu leben. Ich habe eine Stunde gehabt, wo ich auf die Probe gestellt wurde. Da saß ich lange in einer Zelle um meines Glaubens willen. Und eines Tages werde ich vorgeholt. Und da sitzen drei Gesichter vor mir, eisgekühlt. Die hat mich oft verhört. Und an dem Tag waren sie katzenfreundlich. Und da kriegte ich Angst. Wenn die freundlich wurden, wurde es bedenklich. Und da sagt der Mittlere, also Pfarrer Busch, wir haben gemerkt, Sie sind gar nicht so übel. Danke, habe ich gesagt. Nicht? Und bloß Sie sitzen am verkehrten Pferd. Jugendarbeit ist nicht mehr gefragt von der Kirche. In 10 Jahren wird kein Mensch mehr wissen, wer Ihr eingebildeter Jesus ist. Und darum machen wir Ihnen Offerte. Treten Sie in Staatsdienst. Sie können Oberregierungsrat werden. Nur eine Bedingung. Sie können für sich glauben, was Sie wollen, aber reden Sie nicht mehr zu jungen Menschen von Jesus. Sie haben 24 Stunden Bedenkzeit. Wisst ihr, wenn man in einer eiskalten, schrecklichen Zelle sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht, dann steht man auf einmal blutig ernst vor dieser Frage. Mir war klar, wenn ich von Jesus nicht reden darf, dann sage ich ihm völlig ab, anders geht das nicht. Denn wer ihm gehört, muss von ihm reden. Wer ihm gehört, muss von ihm reden. Ich stand vor der Frage, gewinne ich meine Freiheit und eine sichere Stellung, wenn ich Jesus aufgebe. Ich habe mir in dieser eiskalten, schrecklichen Zelle wirklich Coca-Cola eisgekühlt die Frage noch einmal gestellt. Und als ich am nächsten Tag gefragt wurde, da habe ich gesagt, ich kann Ihre Offerte nicht annehmen. Ich stand vor der Frage, gewinne ich meine Freiheit und eine sichere Stellung, wenn ich Jesus aufgebe. Ich habe mir in dieser eiskalten, schrecklichen Zelle wirklich Coca-Cola eisgekühlt die Frage noch einmal gestellt. Und als ich am nächsten Tag gefragt wurde, da habe ich gesagt, ich kann Ihre Offerte nicht annehmen. Was Sie mir bieten, ist zu wenig. Ich lebe lieber mit Jesus in einer schrecklichen Gefängniszelle, als noch einmal einen Tag ohne ihn. Ich könnte nicht ohne Jesus leben, weil ich überzeugt bin, dass das überhaupt kein Leben ist. Und nun möchte ich ein paar Punkte nennen, warum ich Jesus brauche. Nur ein paar Punkte. Und seht, das Wichtigste ist dies. Ich sagte am Anfang, die Leute in Berlin, in dem Roman von Döblin, sind so unglücklich, weil sie ahnen, wir haben Gott verloren. Gott. Kennt ihr Gott? Seht, es gibt einen deutschen Dichter, Rainer Maria Rilke, der hat einmal Gott verglichen mit einem alten Turm, wie sie am Rhein sind. Eine Ruine, es ist nur ein Turm über. Man hat die Fenster und Türen zugemauert. Dunkel, kein Eingang. Und da sagt Rilke, so ist Gott, ich kann ja nirgend an ihn ran, wo ist er? Er vergleicht sein Herz mit einem Falken, der um diesen Turm fliegt. Und jetzt sage ich euch, und da geht auf einmal in dem Turm eine Türe auf. Und man kann hinein. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Versteht ihr? Das ist der erste Punkt, warum ich ohne Jesus nicht leben kann. Ich möchte nicht in der Ferne Gottes leben. Ich möchte im Herzen Gottes leben. Jesus ist die Tür. Wer durch mich eingeht, wird selig werden. Ist ein Kind Gottes. Zweiter Punkt. Warum ich ohne Jesus nicht leben kann. Das Zweite ist das Wichtigste. Da müssen wir richtig innerlich still werden. Sagt einmal, wisst ihr, was Schuld ist? Schuld. Ich kann das jetzt nur persönlich eine kleine Geschichte erzählen, um euch deutlich zu machen, was Schuld ist. Ich hatte einen wundervollen Vater. So einen hat es, glaube ich, nie wieder gegeben. Und da war ich mal als Student zu Hause und dann ruft mein Vater, ich hatte mein Zimmer oben und war an Examensarbeiten. Wilhelm, ich komme runter. Ich muss einen Gang in die Stadt tun. Begleitest du mich ein bisschen? Ach, sage ich, Vater, ich bin gerade an so einer wissenschaftlichen Arbeit. Es passt mir schlecht. Gut, sagt er, dann gehe ich alleine. Und dann ging er alleine. Und 14 Tage später ist er tot. War ein gewaltiges Sterben, das wir spürten, da ging in die Ewigkeit. Und da wurde er in dem großen Zimmer aufgebracht, in dem Hause. Und nach der Sitte unserer Familie hielt ich Nachtwache an dem offenen Sarg. Ich hatte meinen Vater sehr gern gehabt. Und da stehe ich in der stillen Nacht an dem Sarge und auf einmal fällt mir ein, vor 14 Tagen hat er gesagt, begleitest du mich. Da hatte ich Nein gesagt. Vater, sage ich, Vater, wenn du mich jetzt bittest, ich gehe mit dir 100 Tage. Und da blieb der Mund stumm. Jetzt nicht mehr. Und da ging mir auf einmal erschreckend in der Nacht auf. Eine Liebesschuld. In Augen der Welt eine kleine Sache. Kein Gericht verfolgt sie. Aber das kann ich in Ewigkeit nicht gut machen. Vater, sagte ich, rede noch einmal, bitte mich was, ich tue dir jeden Gefallen. Der Mund blieb stumm. Und der stumme Mund wurde zum Gericht über mich. Und es ging mir in der Nacht erschreckend auf, was Sünde ist. Man kann sie in Ewigkeit nicht gut machen. Ich habe absichtlich die Sache genannt, die die Welt gar nicht Sünde nennt. Ne? Und in euer aller Leben ist Schuld, die ihr nie gut machen könnt. Und seht ihr, das ist das eigentliche Problem des Lebens. Was mache ich mit meiner Schuld? Also ihr müsst ein bisschen mitdenken jetzt, gell? Seht, mein großer Landsmann Goethe hat ein gewaltiges Drama geschrieben, Faust. Da verführt der Faust ein Mädchen, die wird zur Kindsmörderin, mordet ihre Mutter, das Leben ist zerbrochen. Und der erste Teil vom Faust endigt damit, dass dieses Mädchen im Wahnsinn im Kerker ist. Schuld. Wie viel Schuld gegeneinander ist hier im Saal? Sünde. Wisst ihr, wie es weitergeht bei Goethe? Der zweite Teil beginnt damit, Das Faust schläft auf einer Blütenwiese und die Elfen kommen und gießen über ihn den Trank der Vergessenheit. So wollt ihr auch mit Schuld fertig werden. Man lässt Gras drüber wachsen. Gott lässt über keiner Schuld Gras wachsen. Und ihr werdet erschrecken, wie am jüngsten Tage, vielleicht schon im Sterben, alle Sünde eures Lebens wieder da ist. Ob ihr wollt oder nicht, das ist das Problem unseres Lebens. Wie werde ich mit meiner ganz persönlichen Schuld fertig? Ich habe es heute Mittag so ausgedrückt, lasst mich nochmal so sagen, der Bibel schon den Älteren. Ich stell mir vor, ich hätte eine Kette um einen Ring um den Hals, einen eisernen Ring. Und da ist ein kleiner Ring dran geschmiedet. Und jedes Mal, wenn ich sündige, kommt ein Ring dran. Ich lüge, Kettenglied. Ich vergesse Gott, Kettenglied. Ich entheilige den Sonntag, wieder ein Ring. Ich habe schmutzige Gedanken, ein Ring. Jede Sünde, stell dir mal vor, ein Kettenglied. Wie viel unsichtbare Ketten schleppt jeder von euch am Hals nach? Und Sündenketten sind schwerer als Eisen. Schuld ist schwerer als Eisen. Man sieht sie nicht. Und ich verstehe, warum die Menschen gedrückt sind. Diese unsichtbare, endlose Kette, das sind alte Leute, Menschen, die haben kilometerlange Schuldkette. Ihr auch. Das ist die Frage des Lebens, wird die Schuld in meinem Leben gelöst? Und da kommt nun Jesus und ist der Einzige, der diese Frage lösen kann. Ich erzähle euch eine biblische Geschichte. Jesus spricht mal in einem Haus, tolle Versammlung, alles voll, auch die Gänge sind voll. Und da kommen vier Männer und schleppen einen, der hat Ischias. Kennt ihr Ischias? Habe ich mal gehabt, das ist schauderhaft, das ist mal ganz gelähmt, krumm und schief. Der kann nicht mehr laufen. Und da schleppen sie ihn auf so einer Tragbare. Und da kommen sie ans Haus und sagen, machen Sie mal Platz. Und da macht kein Mensch Platz. Und da kratzen sie am Hinterkopf und sagen, was machen wir nun? Der Mann muss zu Jesus. Und das war ein kleines Haus mit einem flachen Dach. Im Morgenland haben sie flache Dächer. Und da holen sie eine Leiter, stellen sie hinter das Haus. Und mit Ächzen und Stöhnen schaffen sie die Bahre nach oben. Besorgen Stricke. Und nun wird erst der Kies und die Dachpappe einfach weggemacht, Bretter losgerissen. Ich stelle mir das vor, Jesus redet da unten zu den Leuten, auf einmal riesens der Kalk auf dem Kopf, nicht? Was ist denn los? Auf einmal ist da ein Loch. Man sieht einen blauen Himmel. Und dann sieht man da vier Männer runtergucken. Vier Köpfe. Und auf einmal wird das Loch dunkel, da kommen Tragbare an Seilen runter. Und nun gibt's Platz. Wer möchte eine Tragbare auf den Kopf kriegen, nicht wahr? Nun gibt's Platz. Und dann ist die Tragbare vor Jesus. Und da liegt der kranke, elende Mann vor Jesus. Ach, ich hab die Geschichten so gern. Das Elend vor Jesus. Jedes Elend vor Jesus. Da liegt der Mann vor Jesus. Und nun kommt das Tolle. Alle schweigen, hinten stehen sie auf den Zehenspitzen. Ob er jetzt sagt, steh auf, ich mach dich gesund. Und da sieht Jesus den Mann an. Und sieht die endlose Schuldkette. Und das ist seine eigentliche Not. Ach Gott, ich bin gefangen in meiner Schuldkette, die zieht mich hinab bis in die Hölle. Und da sagt Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Da fällt die Kette ab. Jesus ist der Einzige zwischen Himmel und Erde, der vergeben Vergebung der Sünden schenkt, weil er nämlich für unsere Schuld gestorben ist. Darum hängt er am Kreuz. Lieben Leute, geht mit euren inneren Belastungen, mit den dunklen Geheimnissen, mit eurer Schuld vor Jesu Kreuz und sagt, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. In den Augen der Welt bin ich ein prima Primaner, eine wunderhübsche Verkäuferin oder sonst was, aber jetzt vor Gott bin ich Sünder, ich kann nicht mehr. Sag auch mir, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist die wundervollste Erfahrung. Jesus vergibt Schuld. Ich möchte nicht mehr leben, wenn ich nicht jeden Tag vor ihn kommen könnte und mit ihm in Ordnung bringen, was zwischen Gott und mir steht und mein Leben belastet. Versteht ihr?
im
Es kann sein, lieben Leute, dass ihr sagt, dieser Pastor Busch, der ist kein guter Redner für junge Leute. Und das würde ich nicht übel nehmen. Aber ich möchte doch an jenem Tage, wenn ich vor Gott stehe, sagen, Herr, ich habe diesen 5000 Jugendlichen aus Nürnberg gesagt, dass nichts unser Herz so unglücklich macht wie Sünde, die wir nicht Sünde nennen. Und das nicht so glücklich macht wie Vergebung der Sünden und dass Jesus dafür gestorben ist und wer zu ihm kommt, Vergebung der Sünden empfängt. Versteht ihr? Das habe ich euch gesagt. Macht mit, was ihr wollt. Schleppt eure Ketten weiter. Oder erfahrt dasselbe, was ich in meinem Leben als junger Bursche erfahren durfte. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Warum ich mit Jesus halte, lasst mich noch kurz ein letztes sagen. Als ich vorhin aufs Podium trat, überfiel mich der schreckliche Gedanke, dass in 100 Jahren keins von uns allen mehr hier ist. In 100 Jahren, da sind wir alle tot. Und wenn die Halle noch steht, ist ein anderes Volk hier. Diese blühende Jugend, tot. Und daran geht mir auf, wie der Tod König ist. Ich hatte mal eine Freizeit im Böhmerwald mit jungen Kerls. Und dann fuhren die ab und ich hatte noch einen Tag zu warten, bis mein Wagen kam, ich abholte. Und da blieb ich in einem Forsthaus über Nacht. Das Forsthaus war ein altes Jagdschloss von irgendeinem König Maximilian oder sowas, halb verfallen. Der Förster gab mir einen Raum, ich habe nie so vornehm gewohnt, so Stuckdecke und so alles mögliche, und Kamin. Er heizt dann noch ein Feuer ein, draußen heult der Sturm in den Tannen des Böhmerwaldes. Junge, war doll romantisch. Elektrisch Licht gab's nicht, zwei Kerzen hat er hingestellt, sagt, gut Nacht, und da war es 8 Uhr. Und überall knackte es, nicht wahr? Und die Gespenster pochten an und also, es war unheimlich. Und ich hatte gar nichts zu lesen mit. Und ich denke, wenn ich nur was zu lesen hätte, ich kann doch nicht um 8 Uhr ins Bett gehen. Und dann finde ich auf dem Kaminsims ein Schriftchen. Und schlage es auf und das war eine tolle Lektüre für die Nacht. Da hatte ein Arzt geschrieben. Ein Arzt, der hatte gerungen darum, Menschen vom Tod zu erretten. Und dann hat der Tod sie ihm doch entrissen. Und nun schreibt er sich in dem Schriftchen seine Wut vom Herzen. Seitenlang beschimpft er den Tod. Du Hinterlistiger, wenn ich gerade Gesicht habe, kommst du doch und erwürgst meinen Patienten. Du Fallensteller, du Hund, du Feind Gottes, seitenweise nur beschimpft. Und dann kam's Tollste. Oh, du schrecklicher Tod. Du Ausrufezeichen hinter allem. Und dann ging es so weiter. Wenn du wenigstens ein anständiges Ausrufezeichen wärst. Ein Punkt wäre, ein Schlusspunkt. Aber wenn ich dich nur näher ansehe, dann fährt grinsend ein Fragezeichen auf. Und die Frage bleibt offen. Kommt noch was nach dem Tod? Damit schloss es. Kommt noch was nach dem Tod? Ich möchte euch klipp und klar sagen, die Hauptsache kommt nach dem Tod. Unser Leben ist ein Stückchen Wanderung und dann gehen wir durch die Pforte des Todes in die Ewigkeit. Und darüber sagt Jesus, ich schließe mit dem, was ich begonnen habe, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt. Und viele sind, die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Seht ihr, ich kann nicht mehr ohne Jesus leben, weil Jesus mir überhaupt das Leben erst gegeben hat. Wirkliches Leben, ewiges Leben. Er hat meinem Leben ein Ziel gegeben. Wo wollt ihr denn hinlaufen mit eurem bisschen Leben? In eine Grube? Und dann fressen euch die Würmer, das war alles. Herr, lieben Leute, Jesus hat mir ein Ziel hingestellt. Die neue Welt. Und da gehe ich an seine Hand drauf zu. Und nun macht ihr es, wie ihr wollt. Ich kann euch sagen, Jesus liebt euch, Jesus sterbt für euch und Jesus wartet auf euch. Ihr steht vor einer sehr großen Entscheidung. Du auferstandener, lebendiger Herr, unser Leben bekommt einen Sinn durch dich. Du siehst, wie viele von hier sich quälen mit der Frage, wie sie ihrem Leben einen Sinn geben können. Und da bitte ich dich, begegne vielen, lass dich finden, offenbare dich, tu du blinde Augen auf und gib, dass viele von denen, die hier sind, einmal in der neuen Welt mit an deinem Throne anbeten und preisen über deine Herrlichkeit und deine Erlösung. Amen.